Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant. Und an dieser Stelle berichten wir euch wie in jeder Woche über alles Aktuelle aus der Valorant-Szene, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand seid. Guten Morgen, Johann.
Guten Tag. Ja, das große Update ist jetzt eine Woche her. Das ordnen wir mal etwas ein. Es gab ja so viel, deswegen ist es gut, dass ansonsten jetzt nicht so viel neuer Content gekommen ist. Aber wir warten natürlich jetzt gespannt auf Stage 1 erstmal der Partner-Leaks und auch sonst in der Tier 2 League ist einiges los. Also springen wir rein.
Wir haben eine Woche mit dem neuen Patch verbracht und da müssen wir natürlich über einiges sprechen, was ins Game gekommen ist. Insbesondere erstmal Waylay, Johann. Wie fangen wir da an? Es gibt viel zu sagen über diesen neuen Agent. Ja. Wir haben viel gespielt und reingeschaut. Es gibt ja immer sofort Leute, die mit Waylay diverse Sachen rausfinden, die so noch nicht klar waren, dass der Agent das kann. Es gibt Aussagen wie, es ist der beste Agent ever und es ist der schlechteste Agent ever, häufig von einer und der einzigen Person, nämlich Tenz. Was sagst du zu Waylay?
Ich finde Waylay sehr gut, muss ich sagen. Also ich finde es nicht broken, ich finde es nicht schlecht. Klar, diese ganzen Content-Creator nerven. Würde ich mich auch nicht dazu zählen. Ja, wir sind hier einfach bodenständige, ordentliche Leute, die Valorant besprechen. Und deswegen würde ich sagen, sie ist mittelgut bis stark. Bis etwas besser als gut. Und das liegt meines Erachtens insbesondere an der Signature Ability, ja, also der Teleport, wo man den Teleport setzt und dann nach einiger Zeit wieder zurückgehen kann. Und das hatten wir letzte Woche schon besprochen oder ich fand das besonders gut, insbesondere als Verteidiger, weil man damit immer sehr gut pushen kann. Und wenn jemand da ist, hat man einen sehr schnellen Flank mit wenig Risk an der Stelle. Und aber natürlich ist es auch sehr stark, wenn man angreift, ja, und einfach Space gewinnen möchte. Es ist einfach ein Rainer Dismiss, ja, es ist ein Rainer Dismiss, wofür man keinen Kill braucht. Und das ist natürlich sehr stark, ja, wenn du irgendwie auf Side gehst. Man hat aber sehr hohe Recon- und Initiator-Fähigkeiten auch dadurch, ne, also du setzt den TP, dasht auf Side, merkst, oh, da war einer in der Ecke, das siehst du schon in dem Dash und gehst zurück und hast einfach diese wahnsinnig gute Information der Position der Gegner, hast du schon einiges mitbekommen und bist raus for free und dann kannst du rehitten, ja. Das ist wahnsinnig gut und dieser TP ist halt instant, ja, das ist nicht wie ein Yoru-TP, das ist nicht wie ein Chamber-TP, wo du noch gekillt werden kannst in der Animation, sondern es ist instant, ja, es ist instant. Und so manchmal gibt es diesen einen Frame, wie auch bei dem Rainer Dismiss, ne, wo du beim Rainer Dismiss auch noch den Sound hörst und noch gekillt wirst. Das passiert sehr selten, ja, das passiert wirklich sehr selten. Und an sich ist es instant. Und das ist wahnsinnig gut. Das ist wahnsinnig stark.
Ja, finde ich auch. Ich finde, das ist einfach ein sehr gebalanceder Release, ne? Also, die Content-Creator versuchen da immer sofort draus zu machen, schlechtester Agent ever oder bester Agent ever. Ich muss einfach sagen, sehr, sehr gebalanceder Release, kann sofort gespielt werden, ist im Ranked einigermaßen viel gespielt, also bei manchen Agents sieht man ja, okay, der Release ist da und der Ranked ist komplett voll mit dem Agent, ne? Das ist hier gar nicht so der Fall. Viele Leute probieren mal, aber ich habe auch am Anfang irgendwie so, weiß nicht mal, so 6, 7, 8 Games Waylay gespielt und dann, ja, ist okay, bringt Bock. Also ich finde, es ist ein sehr, sehr guter Duelist-Release, gerade die neigen ja immer dazu, am Anfang so ein bisschen zu schwach zu sein, weil man immer viel Finesse braucht für die Duelists und ich finde, man kann Waylay einfach mal spielen und Impact haben, aber es ist halt wieder sehr, sehr hard to master und genauso sollte ein Duelist sein, finde ich.
Ja. Stimme ich dir zu. Insbesondere die Zahlen werden ja noch zunehmen, ne? Weil ich glaube, jetzt viele Leute geben kein Geld aus, um Waylay direkt spielen zu können und jetzt erst nach einiger Zeit werden dann noch mehr Leute nachkommen. Vielleicht nochmal kurz zu den anderen Abilities, also dieser Slow, dieser wie heißt er, der dieser Explosionsorb, der hindert, der verlangsamt, den finde ich nicht so gut. Also auf, wenn man verteidigt, sollte man ihn sich kaufen, ja, um dann einen Push zu stoppen, das ist dafür natürlich sehr, sehr gut. Aber gute Möglichkeiten damit als Angreifer zu finden, schwierig, finde ich ehrlich gesagt schwierig, vielleicht wenn man da noch ein paar Line-Ups zu hat oder so, ja, ja. Das ist ja, wie gesagt, die Flugbahn des Phoenix-Mollys und da kann man ja schon auch nochmal eine zusätzliche Ecke irgendwie clearen. Das könnte dann wieder Value haben, aber das Ei kostet 300, ja, das ist fast ein Half-Shield. Das ist wahnsinnig viel Geld, ja. Früher war das viel Geld. In der heutigen Wirtschaft wirklich 300 für diese Ability. Also als Angreifer würde ich dann doch eher fast sparen und das Ding einfach nicht kaufen, um dann häufiger noch ein Full-Shield oder ein Regen-Shield zu haben.
Kurzer Vergleich, 2 Weiß-Mollys kosten auch 300.
Das ist wahnsinnig. Das ist absolut wahnsinnig. Ja.
Ja, aber der Release von Waylay kommt natürlich nicht ohne Bugs. Und man muss sich jetzt fragen, ist das intentional oder nicht? Denn das Flex-Item gewinnt unfassbare Tragweite bei diesem Agent. Nämlich ist es möglich, mit dem Flex-Item die Animation nach dem Dash von Waylay zu canceln. Also du kannst während des Dashes, ich habe es probiert im Custom, ne? Es funktioniert bei mir nicht, ich bin zu dumm dafür, aber es gibt Leute, die mechanisch begabter sind als ich und die wahrscheinlich das Flex-Item auch nicht links auf dem Rad haben, sondern direkt als erstes Ausrüstteil und ich glaube, dann geht's einfacher. Du kannst halt die Animation des Waffen-Pullouts so canceln, dass du nach dem Dash direkt deine Waffe hast, also der Dash ist vorbei und du kannst direkt schießen. Du dashst jemandem in die Schnauze und schießt instant mit der Stinger. Das ist so gigastark. Und das ist auf keinen Fall gewollt. Das muss dringend raus. Und es gibt schon die ersten Waylay One-Tricks, die rauskommen. Die können das. Und die können auch eine weitere Sache, nämlich ein Waylay Super Dash. Also weiter mit Waylay dashen, als man eigentlich sollte. Man kennt das von Jet, die sie so gegen Wände dashen kann und dann ultraweit in die Luft fliegt. Das geht auch mit Waylay. Wir haben da so ein Video in die Shownotes gepackt. Also dann noch so ein bisschen Nachholbedarf, obwohl ich mich bei diesen Super Dashes auch so frage, wird das überhaupt rausgemacht? Weil Jet kann seit 5 Jahren Super Dashen.
Ja, für diese Super Dashes und jetzt auch für diesen Super Glide oder wie das genannt wird bei Waylay, brauchst du immer eigentlich ein ziemlich festes Setup, ne, wo was schwer einfach zu machen ist, weil du ein Line-Up brauchst und den richtigen Winkel. Da müssen schon, brauchst du eine bestimmte Sternenkonstellation, damit es dann klappt. Und das, ja, findest du einfach nicht oder die Zeit findest du nicht in einem richtigen Game. Und deswegen sehe ich das nicht so problematisch. Dieser Flex-Cancel-Animation, ja, das muss man, das ist natürlich kein Feature, sondern ein Bug. Mhm. Und das muss behoben werden, überhaupt gar keine Frage. Das muss man dann nochmal genau sehen. Das wird Riot dann hoffentlich fixen. Aber ja, diese Super Dashes. Muss man mal sehen, wie einfach das geht. Die Sachen haben wir jetzt auch erst gefunden. Oder ob die Leute finden, dass wie einfach das geht oder noch ein besseres Setup dafür finden. Ne?
Ja.
Das darf natürlich nicht am Start sein. Und dieser Cancel, das muss sofort raus. Also dieser Bug, ich sehe es ja auch gerade nochmal im Video. Du dashst und schießt. Ja, GG.
Das sollte so nicht sein. So viel erstmal zu Waylay. Also, wie gesagt, ich glaube, wir können uns darauf verständigen. Es ist ein balanceder Release, nicht zu broken, nicht zu schlecht. Werden wir natürlich nach ein paar Wochen auch nochmal besprechen, wie sich das denn so entwickelt hat, wie das so mit den Waylay One-Tricks ist. Aber bisher muss ich einfach sagen, ist ein guter Release. Ich habe mich so sehr gefragt, wie ist es mit den Ascent-Changes? Wie kommen die im Game an? Nervt das jetzt? Ich habe auch immer viel Sova gespielt und ich war erst ein bisschen traurig, dass diese Odin-Meta dann nicht mehr möglich ist. Aber so nach so ein paar Tagen, denke ich, geht schon in Ordnung, dieser Change, oder?
Ja, Ascent-Changes ist ja sehr ausführlich gesagt, ne, ist eine Wand da bei B-Main, das ist was doch, oder? Also viel mehr gibt es da ja nicht, ist die Wand jetzt da und Es gibt auch neue Wallbanks, also nicht durch diese Wand, aber dann so etwas seitlicher, also ganz weg ist es nicht, obwohl schon viele Möglichkeiten da genommen worden sind. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das jetzt der einzige Change ist, der Ascent wieder gesund macht oder retten wird. Dass nur das an sich wird jetzt nicht diese 2-3% Verteidiger-Winrate einfach wegnehmen. Das glaube ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass Riot da jetzt sagt, oh, wir haben jetzt mal nur diesen einen Change gemacht, aber mehr wird sicherlich noch kommen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, sie wollten es jetzt einfach nur bei dieser dickeren Wand bei B-Main belassen, bei B-Haupt. Und das reicht nicht für mich, um die Map-Bits Balance da zu machen. Für alle, die es nicht wissen, Ascent, sehr heftige Vorteil für die Verteidiger, 2-3% Winrate haben die im Schnitt mehr über alle Elos und auch im kompetitiven Bereich, ja. Und das soll natürlich nicht so sein. Also nur wenn du als Verteidiger startest, gewinnst du die Runde zu 52-53%. Das soll nicht sein.
Ja, absolut. Beobachten wir mal, wie sich das jetzt entwickelt mit dieser neuen Wall drin. Ich habe das Gefühl, es ist immer noch sehr, sehr Verteidiger-heavy. Jedenfalls haben sich meine Games so angefühlt. Wir haben ja Go oder No-Go gemacht bei den Cyrex-Skins letzte Woche. Johann, hast du reingeshoppt? Nee, ne?
Nee. Ich bin bei meinem No-Go geblieben. Du?
Ich bin auch zu einem...
Bringst du schon bei.
Ja, ich bin auch zu einem No-Go gegangen. Also, keine Ahnung. Irgendwie habe ich habe Go gesagt in der Folge, ne? Und auch eine kleine Fehlerkorrektur an der Stelle. Das Knife ist nicht 4350, sondern 5350. Ich habe hier in unsere Datei nochmal in Klammern Frechheit dahinter geschrieben, weil das ist wirklich zu viel für dieses Knife. Und ich dachte auch so, okay, holst du dir die Skins? Und dann habe ich nochmal wirklich drüber nachgedacht, muss man hier jetzt 90€ investieren? Für diese Skins mit dem Default Reload, die Alien Skinline mit dem Default Reload. Und dann dachte ich so, ja, guck's mal, vielleicht hebst du die mal auf in den Games, vielleicht ist die cool. Und dann hatte ich schon wieder so viele schlechte Valorant Games mit so vielen Trollern, mit so vielen AFKs, so viele Toxic Leute. Und dann dachte ich, ich bin irgendwie durch, da Geld reinzustecken, wenn nicht irgendwas gigakrasses kommt. Ne? Ich war irgendwie so enttäuscht von Valorant an sich und dachte, ey, wenn ich so wenig Spaß habe, gerade hier Ranked zu spielen, dann muss ich jetzt auch keine Skins kaufen. Und ja, ich sehe die Skins auch echt wenig im Game. Ich habe sie ein paar Mal aufgehoben. Aber ich habe das Gefühl, dass vielen Leuten es so geht, dass sie so ein bisschen durch sind mit dem Skins kaufen, wenn jetzt nicht irgendwie was super Interessantes kommt.
Ja, viele Leute, die Kollektionen von vielen Leuten sind halt auch schon sehr bunt, ne?
Ja.
Also da ist jetzt keine wirkliche thematische Lücke, auch glaube ich, bei vielen.
Ja.
Ja, und es wird dann eher jetzt gewartet, bis ein richtiger Banger rauskommt, wie zum Beispiel Smite 2.0. Ja, wow. dafür spare ich mich auch auf, dafür hebe ich mich auch auf, um dann frisch als Erster reinzushoppen. Aber ja, diese Skinline war es jetzt wirklich nicht. Ich glaube, also was ich glaube ich noch cooler finden würde, ich weiß nicht, ob das in der Masse der Community gut ankommt, aber so Meme-Skinlines finde ich immer sehr viel interessanter als jetzt wieder hier so ein düsteres Alien-Thema. Ja, selbst wenn ich das schon sage, finde ich, sind gefühlt 8 der letzten 10 Skinlines beschrieben, oder?
Ja,
also mit Helix und was nicht hier und jetzt Cyrex und hast du nicht gesehen?
Araxis, ja.
Araxis, Boom, ne? Ja. Es ist doch alles genau das. Ich weiß nicht, das scheint so der ganze gemeinsame Nenner der Valorant Community zu sein. Mhm. Aber hier mal so, wenn da nochmal, ich weiß es nicht, so eine Katze da rumspringt oder weiß ich nicht, ja, Katzen oder Blast-X. Blast-X, wie geil ist denn Blast-X, Alter? Da jetzt mal Blast-X 2.0, da wäre ich doch sehr schnell wieder dabei, mit die Kreditkarte zu zücken.
Was hältst du von so Kooperationsskins, wie es jetzt bei Fortnite gibt? Bei Fortnite sind jetzt diese Woche Crocs rausgekommen. Deine Figuren können Crocs tragen. Und wenn Valorant jetzt sagt, wir arbeiten jetzt mal mit Lego zusammen und machen mal Lego-Skins, was würdest du da sagen?
Nice, finde ich gut. Warum nicht? Ja,
okay.
Hat dann noch ein klareres Thema und ich glaube, dass genau das, was den letzten Skinlines so gefehlt hat, ist ein sehr trennscharfes Thema, ne? Mhm. Und das wäre ja genau damit aufgehoben. Oder mit, ich weiß es nicht, Hubba Bubba, ja? Das kann doch auch sowas kommen. Einfach nur so ein bisschen, was das dann ein klares Thema ist. Und jetzt nicht noch wieder so eine zackige, schwarze irgendwas. Also, es reicht. Es reicht. Oder 2.0.
Uns reicht es. Und es reicht tatsächlich auch schon mit dem Aktuellen, denn weiter ist nichts passiert diese Woche. Und deswegen gehen wir schnell rüber zum E-Sports.
Was letzte Woche announced wurde, sind für Stage 1, insbesondere der Meerregion, die Format und die Gruppen. Erstmal hat die Stage wieder einen neuen Namen bekommen. Das heißt Primer. Okay, warum? Ich weiß nicht genau, warum man das braucht. Ich bin glücklich, dass es zumindest nicht Ignition heißt, wie jedes zweite Valorant-Event. aber gut, wir haben hier jetzt Stage 1 Primer und das Format ist so ein ganz bisschen anders, denn wir haben jetzt erstmal natürlich 12 Teams. Das heißt, es sind zwei Gruppen A6 Teams, eine Alpha, eine Omega-Gruppe oder Gruppe A, Gruppe B. Und da spielt erstmal jeder gegen jeden in einem Best-of-3-Format und die Top 4 qualifizieren sich dann für die Playoffs. So, 8 Teams sind damit dann in den Playoffs. Jetzt würde man ja denken, 8 Teams ist Standard Double Elimination. Wir haben jetzt aber hier ein bisschen verkürztes Format und das fängt nämlich so an, dass der erste Seed aus den Gruppen, der Erstplatzierte, kriegt ein Freilos in Runde 1, ist direkt in Runde 2. Team 2 und Drittplatzierte starten normal und das vierte Team startet im Lower Bracket. Also ein bisschen verkürztes Double Elimination Format. Ich finde das erstens nicht so gut, weil wir weniger Spiele in den Playoffs haben, was sowieso ein brutales Format ist. Ich finde es aber gut, dass auch die Gruppenplatzierungen hier endlich mal irgendwie eine Tragweite haben und tatsächlich was bedeuten. Ja, ansonsten war das irgendwie nie gewertschätzt, wenn ein Team jetzt in der Gruppenphase komplett dominiert hat und dann ein, zwei schlechte Forms erwischt hat und dann sofort draußen war. Ja? Also das wird jetzt hier belohnt. Das finde ich an sich sehr, sehr gut. Mhm. Und die Top 3, die fahren dann nach Toronto für das nächste Masters in Kanada. Toronto. Die Gruppen sind bekannt gegeben worden, das könnt ihr euch angucken, das haben wir euch verlinkt, die wurden ausgelost. Und das gleiche ist auch in der Americas-Region passiert. Hier gibt es aber ein klassisches Playoffs-Format, also mit 8 Teams und dem Standard Double Elimination Bracket. Ich finde es aber gut, dass in der Meerregion mal was anderes ausprobiert wird. Das unterstreicht natürlich auch nochmal, dass in der Gruppenphase jedes Spiel unheimlich wichtig ist und du nicht diese bedeutungslosen Games irgendwann hast. Ne? Das finde ich einfach sehr gut.
Ich finde das so verrückt, dass man immer noch nicht so das perfekte System gefunden hat. So, ne? Ja. Und dass eigentlich in jedem Split, in jeder Liga immer das Format geändert wird. Und eigentlich ist es total interessant, ne? Aber es ist wirklich nur nachvollziehbar für wirklich Insider, die ganze Zeit am Ball bleiben, ne? Weil wenn du jetzt mal sagst, ach, ich spiele Valorant, ich schau mal kurz ins E-Sports-System rein, was gucke ich denn heute? Es ist nicht zu verstehen. Es ist nicht zu verstehen, wie genau es gerade funktioniert. Das ist bis komisch.
Genau, und also insbesondere ich, ja, sitze jetzt ja auch seit, wie lange machen wir das hier? 3, 4 Jahre? 2, 3? So. Also was ich mir hier schon den Mund fusselig geredet habe, um diese Formate auseinander zu tüdeln, ne? Es ist wirklich doch sehr schwer. Und jetzt könnte man ja meinen, dass ich, was hier ja, also nicht mein Beruf leider, aber doch ein großer Teil meines Hobbys hier ist, das hier auseinander zu tüdeln. Selbst ich habe große Probleme, das immer nachzuvollziehen, ja. Es gibt ja auch gar keine Lerneffekte, weil das immer so komplett neu an den Haaren herbeigezogen ist.
Okay. Ja, und das ist ja auch, es geht ja nicht nur, es ist ja nicht nur die T1-Szene, es zieht sich ja durch alle Szenen und wir haben ja jetzt auch gerade so bei Project Dach, wie es jetzt heißt, gesehen, dass es da auch immer große Probleme mit den Formaten gibt, weil Riot einfach irgendwann mal so eine Zeitleiste für das Jahr raus jolot, an die sie sich übrigens nicht halten, und dann müssten alle Ligen darunter sich an diese Zeitleiste anpassen und bitteschön ihre Turnierformate da anpassen, und dann heißt es manchmal, so war es jetzt ja in der Dach Region, macht mal bitte einen ganzen Split in anderthalb Monaten mit Relegation, mit einem Finale und sonst was. Und es ist echt nicht so leicht.
Ja, also ich glaube, der eine Aspekt ist, dass sie selbst auch noch nicht genau wissen, wie es optimal läuft. Anderer Aspekt ist aber auch, dass also sie vermeintlich das interessant halten wollen, dass es für die Zuschauer auch interessanter ist, wenn sich das Format da ab und zu verändert. Mhm. Plus halt die Anzahl der Teams variiert immer stark. Ja, jetzt haben wir hier ein neues Team in den Partner-Leagues. Früher waren es 11 Teams, also wir haben mit 10 angefangen, jetzt sind 12. Da musst du zwangsläufig das Format ändern. Und auch bei den Tier-2-Teams wurden jetzt ja die Leagues verkleinert und vergrößert, je nachdem, was da ist, je nachdem, wie viel Geld da ist, wie man es organisatorisch macht, wie viel Zeit da ist. Also da sind schon viele Faktoren und deswegen verstehe ich schon, warum man mit den Formaten ein bisschen variieren muss. Aber in der Stärke, das bezweifle ich. Also ja. Es ist schon ein bisschen too much. Naja, jetzt haben wir hier Double Elimination, scheint aber schon jetzt einigermaßen etabliert zu sein, was an sich eine gute Sache ist. Mhm. Wo wir in der EMEA-Region sind, jetzt mal ein Überblick zu Game Changers. Das läuft jetzt auch wieder am Wochenende. Da stehen im Upper Final G2 Gozen und Carmine Cup Game Changers. Die warten da schon. Und in der Knockout-Round spielen erstmal Giant X Game Changers gegen Zerans Holy Mint. Und im anderen Spiel treffen SK Nebula und Heroic Valkyries aufeinander. Das Ganze wird jetzt auch in den nächsten Tagen direkt weiter ausgespielt. Es geht am 15. los, also am Samstag, und geht dann bis zum 19. ohne Pause durch. Also da wird nicht auf das nächste Wochenende gewartet, sondern es geht direkt weiter. Und im Anschluss darauf beginnt ja auch schon bald wieder die Partnerligen. Nur die EMEA-Region ist da so ein bisschen später am Start. Da geht es erst am 25., 26. März dann los. Dann haben wir noch eine Nachricht aus Americas. Envy ist wieder am Start und sie kaufen das Rankers-Roster, von dem wir ja auch schon berichtet haben. Das Team der Content-Teams, die überraschend gut funktionieren und die auch überraschend erfolgreich sind. Und da haben wir euch auch nochmal dazu verlinkt, diese Challengers-Region. Das ist ganz interessant in der Americas-Region auch. Da spielen große Teams, auch NMAT ist wieder sehr gut am Start. Envy hatte jetzt gegen die verloren, konnte sich aber gegen Blue Otter durchsetzen. Das Blue Otter, das Team-Logo ist der absolute Wahnsinn. Das ist ein blauer Otter, der ganz böse guckt, ein Headset auf hat. ist genial. Na gut, sie sind da raus. So ist das jetzt. Und dann gab es noch so ein bisschen Diskussion auf Twitter im E-Sports. Es wurde so ausgelöst von Safe, der einen Post gemacht hat und grundsätzlich gesagt hat, oder die Meta kritisiert hat und hat gesagt, dass es zu viel Util gibt und zu wenig Gunplay und man würde seinen Bildschirm doch manchmal überhaupt gar nicht mehr sehen können. Daniel, hast du dazu einen Gedanken vielleicht?
Ja, habe ich. Danke, dass er es sagt. Danke. Ich mag Safe nicht, aber ich finde diese Aussage sehr, sehr gut. Ich finde es sehr, sehr gut. Es ist wirklich so. Ich habe gestern Abend erst noch die Relegation gesehen für die Challengers Dach, ne? Und das ist zwar T3 zu T2, aber auch da ist es so, dass die Teams halt Breach-Techometer spielen, ne? Und du musst halt... Es ist halt jedes Mal, jeder Execute fußt darauf, dass du mit Faultline, Aftershock und Guided Salvos alles clearst, einen riesigen Bereich aus dem Spiel nimmst und der muss dann eingenommen werden, dann kommt das Gleiche von der Gegenseite zurück, ne? Und dann gibt's mal den ersten Fight. Es ist unfassbar, wie häufig es jetzt so ist, dass man so ein 5 gegen 5 Retake hat, weil halt keine Schüsse ausgetauscht werden die ganze Zeit, sondern nur Utility. Und ich find's auch kacke.
Ja. Ich finde es so witzig, dass, das hatten wir damals auch schon kritisiert, als das Entwicklervideo zu Techo rauskam, da haben die ja auch gesagt, okay, diese Guided Salvos sind so stark, ja, machen so viel Schaden, dass man swingen muss, weil du dann nicht stehen kannst, ja, so, und deswegen haben sie gesagt, wäre das ja ein Fokus auf Gunplay, wo ihr sagen muss, dein? Das ist ein ganz klarer Fokus auf Util, ja, wenn die Util so stark ist, dass du Selbstmord begehen musst und einen richtig schlechten Gunfight nehmen musst in einer unausweglosen Situation, ist es kein Fokus auf Gunplay, ja, das ist ein Fokus auf Util. Ich finde auch insbesondere durch Techo, das hat es nochmal sehr viel verschlimmert, weil diese Salvos auch eine gefühlte Ewigkeit in deinem Gesicht rumhängen. Die kommen erst an, werden angekündigt, dann kommen sie an. Erster Tick, zweiter Tick, dritter Tick und dann kannst du da rein. Das ist zu lang. Ja, das ist zu lang. Man könnte das sehr gut auf zwei Ticks verkürzen, finde ich, und den Damage dann noch ein bisschen runternehmen. Ich glaube, insbesondere Tero hat jetzt nochmal hier das fast zum Überlaufen gebracht, dass man jetzt das vermehrt wieder hört und zurück zum Gunplay will.
Ja, und vor allen Dingen, es ist immer das Gleiche. Ne? Die Verteidiger halten einen Engel und in dem Moment, wo dieses Techo-Zeug landet, dann hüpfen sie zurück, ziehen sich zurück, dann ist klar, wir spielen Retake und dann passiert quasi das Gleiche wieder beim Retake. Ne? Dann warten die Attacker, da kommen die Techo-Salven, dann hüpfen wir mal einen Meter zurück so und dann kommt es irgendwann zum Gunfight. Ne? Es ist, bringt mir keinen Bock.
Ja, kann ich verstehen. Mit diesen Worten und mit diesen Beobachtungen verabschieden wir uns aus dem internationalen E-Sports in den Dach-E-Sports.
Dach-E-Sports. Wer holt sich die Valorant-Krone im deutschsprachigen Raum? Von und mit Hetschinski.
Hey Leute, Hetschinski wieder hier mit dem Dach-E-Sport. Und wir haben gar nicht so viel zu besprechen, aber doch einige heiße Themen. Und wir fangen erstmal ganz mit dem Aktuellen an, und zwar mit der Hanse-Merkur-Challengers-Dach-Relegation. Und zwar haben da vier Teams um den Aufstieg in die Hanse-Merkur-Challengers-Dach gespielt. Es gab einen Platz, die Giant X Game Changers waren dabei, Ingenious Esports, Cheesy Cheesington und Norik. Das ist ein Team, oder zwei Teams besser gesagt, die sich da über Project V bzw. Premier hochgespielt haben. Und dann eben noch das Game Changers Team, Giant X Game Changers, waren bei der Valorant-Weltmeisterschaft der Frauen und haben deswegen von Riot die Möglichkeit bekommen, an einer Challengers-Relegation teilzunehmen. Für die Giant X Game Changers lief es aber nicht ganz so gut, sind relativ früh in der Relegation rausgeflogen. Wir hatten da auch ein paar Interviews im Broadcast mit dem Content-Creator Lembo von den Giant X Game Changers. Die hatten, glaube ich, einen Riesenspaß, überhaupt dabei zu sein. Und der hat auch gemeint, das ist ein richtig wichtiger Test im Endeffekt dafür, um zu sehen, wo das Female-Team bzw. Game Changers-Team von Giant X tatsächlich steht. Am Ende 2-0-2, aber im zweiten Match gegen Ingenious sehr, sehr viel bessere Leistung gezeigt als noch davor gegen Norik. Ingenious selbst ging so ein bisschen als Underdog rein, die, wir haben es ja letzte Woche angesprochen, nur dabei gewesen, weil die Permitter Unicorns kein Line-Up stellen konnten und das ist natürlich auch eine richtig bittere Pille für die Permitter Unicorns, die jetzt definitiv kein Teil der Hanse-Merkur-Challengers-Dach sein können. Ingenious Esports hat dann gegen die Glacial Guardians nochmal offstream ein Decider-Match gespielt, um zu schauen, wer ist dabei bei der Relegation Phase 2 und das hat halt Ingenious gewonnen. Die sind erstmal ins Lower Bracket gerutscht, haben gegen Cheesy Cheesington deutlich verloren, sind dann aber eben mit dem Sieg gegen Giant X Game Changers ins Lower Bracket Finale gekommen und hätten dort am Mittwochabend fast eine riesige Überraschung gebracht, denn die haben Norik auf eine dritte Map gezwungen. Und die sah auch so aus, als hätten sie die comebacken können. Es waren wirklich sehr viele schlechte Starts dabei, vor allem für Ingenious in diesem Best of Three. Aber am Ende haben sie es verloren, haben die Sensation nicht geschafft, sind dann also auf Platz 3 rausgeflogen. Und dann gab es das Grand Final. Und da sowas natürlich immer super krass, um was es da einfach geht. Ne? Die Challengers-Dach sind die Profiliga der deutschsprachigen Szene. Das heißt, da verändert sich wirklich einiges im Leben, wenn man das erreicht. Heißt nicht, dass man unbedingt direkt davon leben kann, aber die Spieler werden das erste Mal darüber nachdenken müssen, ob sie Geld verlangen, wie viel Geld sie verlangen und so weiter. Sie können sich einem Publikum, größeren Publikum zeigen. Spieler wie This Is John zum Beispiel oder Leosen, die haben gesagt, als sie sich damals qualifiziert haben für die Challengers, dass es ihr Leben verändert hat. Und darum ging es eben in diesem Best of Three. Norik gegen Cheesy Cheesington. Cheesy Cheesington konnte da im Grand Final hat im Grand Final von Project V noch gegen Norik verloren. Im Upper Bracket Finale von der Rele hat Cheesy Cheesington aber 2-0 gegen Norik gewonnen. Norik kam ja aus dem Lower Bracket in dieses Grand Final rein, also sind wir davon ausgegangen, dass es ein richtiger Nailbiter wird, aber Norik war on fire, allen voran Prey, richtig starkes Spiel geliefert, am Ende war es ein 2-0 für Norik, die insgesamt über die komplette Rele wahrscheinlich den besten Eindruck gemacht haben und da auch drei deutsche Spieler dabei. ja, Nido, Prey und, bevor ich euch was Falsches sage, hier Richie, der Sentinel. Alle drei deutschen Spieler sehr, sehr auffällig. Ein Schweizer auch noch dabei, Ajox, der am Breach unterwegs ist, also 4 Spieler aus der Dachregion. Der einzige, der nicht aus der Dachregion kam, war Hazy aus Bulgarien. Aber auch jemand, der super viel Zeit reinsteckt, ja, Nido, der ein sehr professionelles Interview mit uns geführt hat, nach dem Match, nach dem Aufstieg, hat da auch sofort seine Mates nochmal hervorgehoben, die ihm geholfen haben, nochmal ein neues Level zu erreichen. Ja, Nido selbst ist unglaublich krass aufgefallen, weil er sehr, sehr smart mit der Judge, mit der Bucky, mit den Schrotflinten im Endeffekt gespielt hat, aber auch an anderen Waffen, zum Beispiel der Operator oder der Phantom, glänzen konnte. Also unglaublich flexibler Spieler, was die Waffen im Spiel angeht. Und ich freue mich sehr. Norik, die haben es geschafft, sind aufgestiegen. Ich freue mich wirklich sehr, die ab nächstem Split in den Hanse Merkur Challengers Dach regelmäßig casten zu können. Ich würde mich ein bisschen freuen, wenn wir noch ein paar mehr Zuschauer für so Relegationsspiele haben, aber direkt nach dem Challengers EMEA-Turnier, das, glaube ich, sehr kräftezehrend war für viele, die Rele zu haben, hat, denke ich, so den Fokus ein bisschen shiften lassen. Ist schade, aber das gehört dazu. Die nächste Relegation steht noch nicht ganz fest, wann die sein wird, aber da werden wir natürlich auch nochmal ein bisschen mehr Werbung für machen, sodass ihr auch wisst, wann es dann wieder eben um den Aufstieg bzw. Klassenerhalt in der deutschen Top-Liga geht. Und da geht es auch bald weiter in der deutschen Top-Liga, denn am 22. März, das ist nächste Woche Samstag, davor haben wir nochmal eine Episode Neue Deutsche Valorant, ist der Kick-Off in Hamburg und zwar im Maus-Headquarter. Das ist direkt neben dem Hamburger Hauptbahnhof. Ich war da schon mal, ich glaube, ich habe letzte Woche auch schon drüber gesprochen, aber ich werde da jetzt jede Woche so ein bisschen Werbung für machen. Wir haben nicht nur Maus gegen TOG da, Maus spielt da in der eigenen Facility, also so ein richtiges Heimspiel gegen TOG, sondern davor noch den Start der Equal Esports Queens. Das ist ja das, was ist ja quasi die Project Queens, ist jetzt umbenannt worden wegen dem Hauptsponsor der Telekom. Und die werden auch da sein. Alternatics Rubies gegen Ryzen Sugar. Also, wenn ihr Bock habt auf Offline Valorant, gönnt euch ein Ticket, Leute. Kostet nur 5 Euro und immer wieder eine geile Sause. Und vor allem, ihr wollt unbedingt mal in der Maus-Facility gewesen sein. Die ist richtig geil. Die sieht richtig abgespaced aus. Und ich freue mich sehr daraus zu casten, während da auch Leute sind. Weil das letzte Mal war ich da bei Ascension, da war der Laden noch nicht auf. Und dann haben wir da immer wie so im Glaskasten gesessen, keiner konnte rein. Die Leute konnten nur von draußen mal so ein bisschen reingucken. Das war auch ganz lustig. Und deswegen kommt auf jeden Fall zum Maus-Headquarter am 22. März für den Kickoff zum zweiten Split. Bedeutet also für euch auch, ist jetzt gar keine lange Pause jetzt nach der Rele, bis es mit diesem zweiten Split weitergeht. Da wird es übrigens auch eine kleine Formatveränderung geben. Ich kenne die schon, ich darf die aber noch nicht mitteilen. Also einfach noch nicht öffentlich. Deswegen werde ich euch in der nächsten Folge auf jeden Fall nochmal erzählen, welches Format jetzt in den Hanse Merkur Challengers Dach gespielt wird. Müsst ihr euch also noch ein bisschen gedulden. Aber keine Angst, es wird nicht nochmal das Swiss-Format sein, das natürlich sehr, sehr schnell vorbei war, sondern es wird ein anderes, ein neues Format geben. Dann kommen wir noch zu so einem, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Es ist so eine Thematik, die immer mal wieder aufkommt, die eigentlich nicht schön ist, aber über die wir als Community trotzdem sprechen sollten. Und wie ihr wisst, bin ich ja schon ein bisschen länger im E-Sport dabei. Ungefähr so 2007 habe ich den E-Sport so entdeckt für mich. Damals gab es noch nicht mal Social Media. Heute ist das alles sehr viel leichter greifbarer für die Leute. Aber was es damals wie heute schon gab, sind Cheater. Leute, die sich einen unfairen Vorteil verschaffen wollen. Und genau so einen Cheating-Vorfall hatten wir jetzt zuletzt im Project V Cash Cup. Da hat das Team Mental Hospital mit dem Spieler Finest gewonnen. Aber kurze Zeit später, also wirklich noch am gleichen Abend, ist der Spieler Finest von Riot wegen Cheatings gebannt worden. Das bedeutet also, das Team bekommt erstmal nicht das Preisgeld. Sind jetzt nur 100 Euro, also 20 Euro pro Spieler. Ich habe jetzt keine Ahnung, warum man wegen 20 Euro cheaten muss. Aber ich habe für mich die Erfahrung gesammelt, Leute, wenn ich versuche, mit Logik dahinter zu kommen, warum jemand cheatet, dann laufe ich immer gegen eine Wand, weil Cheaten einfach nicht logisch ist. Versteht ihr, was ich meine? Weil ich betrüge mich beim Cheaten ja eigentlich immer selbst. Ich gucke nicht, wie gut ich tatsächlich bin, sondern ich benutze unfaire Hilfsmittel, um besser zu sein als jemand, der ohne unfaire Hilfsmittel besser ist als ich. Also anstatt wirklich besser zu werden, verarsche ich mich nur selbst. Und wenn ich jetzt aber versuche nachzuvollziehen, warum jemand cheatet, dann werde ich da mit Logik einfach nicht hinterherkommen. Also mit Logik werde ich das nie lösen können. Deswegen ist auch diese 20-Euro-Debatte völlig sinnlos. Muss man einfach so stehen lassen. Ja? So, wenn ihr da anderer Meinung seid, könnt ihr natürlich gerne schreiben. Wenn ihr da eine logische Lösung denkt, gefunden zu haben, go for it. Ich lese mir das gerne durch. Ich lasse meinen Horizont da gerne erweitern. Diese ganze Sache hat jetzt wieder so ein paar Diskussionen ausgelöst in der Szene. Und ich will ein, zwei Punkte davon so ein bisschen aufgreifen. Erstmal, lasst uns bei sowas nie vergessen, dass der, der den meisten Blame abbekommen sollte, der Spieler ist, der gecheatet hat. Also dieser Finest. Ich glaube, der kommt nicht mehr aus der Dachregion. Aber die ersten Leute, die sich jetzt natürlich unfair behandelt fühlen, und ich will euch gar nicht dieses Gefühl wegnehmen, dass ihr unfair behandelt worden seid, wenn ihr zum Beispiel gegen diesen Cheater gespielt habt, trotzdem ist die erste Reaktion ganz oft, dass man sagt, wird der Cup jetzt neu ausgespielt? So, wie kann ich jetzt den Nachteil, den ich hatte, wie wird das wieder ausgeglichen? Und da muss ich sagen, das wird nicht funktionieren. Das wird nicht klappen. Weil erstmal morgen, also am Freitag, da findet schon der Red Bull Homeground Qualifier statt. Das heißt, wir haben jetzt nicht Zeit, innerhalb kürzester Zeit nochmal diesen Cup zu wiederholen. Unsere Admins haben jetzt auch nicht unendlich Zeit. Und nächste Woche ist ja schon der nächste Cash Cup. Also dann spielt man halt den nächsten. Die Cups selbst, da sammelt man jetzt auch keine Punkte für irgendeine Challengers-Relegation später, sondern das sind einfach nur Cash Cups. Leute spielen Valorant gegeneinander um ein bisschen Geld. Ja, und das Ganze nicht im Ranked, sondern einfach als Turnierformat. Ist ja auch fein. Ne? Das heißt, es ist jetzt kein gravierender, langfristiger Nachteil entstanden für die Teams, die dort geschlagen wurden. Aber das Problem besteht natürlich, das Problem ist natürlich, fühlt sich so ein bisschen an wie Zeitverschwendung für die Teams, die diesen Cup mitgespielt haben und am Ende gegen den Cheater rausgeflogen sind. Und das auch da will ich gar nicht gegen argumentieren. Ja, das fühlt sich an wie Zeitverschwendung, aber diese Zeitverschwendung, die kommt nicht daher, dass Project V diesen Cup jetzt nicht wiederholt oder dass Project V da vorher irgendwas hätte machen können, komme ich gleich nochmal zu, sondern diese Zeitverschwendung kommt daher, dass dieser Vollidiot, der gecheatet hat, gecheatet hat. Das ist der, und das ist derjenige, auf den wir wütend sein sollten. Er ist gebannt, schreibt noch euer Ding dazu, also gebt dem ruhig noch einen mit und dann redet nie wieder über den. Blockt ihn auf Twitter, was auch immer. So, und wenn er irgendwie wieder resurfacen sollte, dürft ihr das gerne wieder auspacken. Der Typ wurde vorher schon gecallt, dass der eventuell cheatet. Dann ist natürlich die Frage, wie geht man mit solchen Anschuldigungen um? Denn ich habe auch da schon alles überlebt so ein bisschen. Ich komme ja aus dem Counter-Strike-Bereich und das ist da eins zu eins das Gleiche. Auch da gibt es Leute, die cheaten. Wahrscheinlich noch mehr als in Valorant. Aber das kann ich nicht beurteilen. Das ist nur eine Vermutung von mir. Und das Ding ist, du musst einfach als E-Sportler, gerade in so einem Shooter, wo es etwas einfacher zu cheaten ist als in anderen Games, musst du einfach auch damit klarkommen und damit leben, dass hier ein Cheater mal ein Turnier kaputt macht. Das ist die schrecklichste Antwort, die man vielleicht hören möchte, aber es ist einfach die Wahrheit, weil weder Riot noch die Project V Admins noch irgendjemand anders wird dauerhaft dafür sorgen können, dass niemand cheatet. So, Riot sagt es ja selbst, sie werden nie das Game zu 100% sauber halten können. Das ist unmöglich. Aber sie werden versuchen, die Leute so schnell wie möglich aus dem Spiel zu entfernen, wenn sie es machen. Und sie werden die Hürden, um zu cheaten, so hoch wie möglich machen. Und da können wir jetzt natürlich zu einem Punkt kommen, der auch aufgegriffen wurde. Wie sieht es mit so einem Verification-Status aus? Einfach, dass Leute sich zum Beispiel mit ihrem Personalausweis registrieren müssen, um an so einem Turnier teilzunehmen. Und solche Mechanismen gibt es. Das macht Faceit in Counter-Strike zum Beispiel. Aber Faceit ist halt eine sehr viel größere Plattform als jetzt zum Beispiel Project Dach, Project V und so weiter. Und so ein Verifizierungsprozess, der kostet, soweit ich das gehört habe, ich kenne da keine eigenen Zahlen, sehr, sehr, sehr viel Geld. Außerdem erschwert es den Einstieg in den E-Sport. Und man möchte natürlich auch, dass viele Leute so einfach wie möglich reinkommen. Und da erkennt ihr, hat man so eine gewisse Diskrepanz. Das heißt, wie wichtig ist diese Verification zum aktuellen Zeitpunkt und wird das Ganze umgesetzt, ne? Das kommt dann natürlich auch noch dazu, weil dann müssen Admins geschult werden, es müssen vielleicht mehr Admins dazu geholt werden. Der ganze Backbone muss noch mal überarbeitet werden. Und das sind alles Dinge, die man schnell vergisst, wenn man sowas wie eine Verification fordert. Ich bin übrigens auch ein großer Verfechter von so einer Verification, weil die Anonymität des Internets hat natürlich ihre Vorteile, gerade was Whistleblower und so angeht, aber der große Nachteil ist, dass Leute auch sehr einfach Schindluder treiben können, ohne dafür mit Konsequenzen rechnen zu müssen. Und so eine Verifikation sorgt dann dafür, dass du eben nicht mehr nur mit deinem Nickname da stehst, sondern eben auch mit deinem echten Namen als Sportler auf dem Feld stehst. Und das ist ja das, was wir erreichen wollen. Dementsprechend, kritisches Thema, wo es jetzt kurzfristig keine Lösung geben wird. Und meine Bitte an die Community ist bei der Aktion, bitte blamet jetzt nicht einfach die Admins. Wenn euch beim nächsten Mal im Vorfeld des Turniers jemand auffällt, der einen weirden Tracker hat, der, keine Ahnung, einfach shady wirkt, dann müsst ihr nicht direkt einen Twitter-Post machen, sondern ihr könnt die Admins direkt kontaktieren, die sind auch in der Szene aktiv, die sind die Ersten, die sich ärgern und die am ehesten nach Lösungen suchen, wenn so ein Cheater das Turnier kaputt macht, denn die wollen natürlich auch, dass das Turnier sauber läuft, also meldet das unseren Admins, die geben das weiter an Riot, Riot checkt die Spieler und dann passiert genau das, was gestern passiert ist, der Spieler wird gebannt, darf dann nicht mehr mitspielen. Auch da arbeitet man, soweit kann ich euch schon sagen, intern an ein paar Verbesserungen, aber grundsätzlich liegt das Thema Anti-Cheat eben bei Riot und unsere Admins können es vor allem nur weitergeben. Wenn wir jetzt aber, und das ist der letzte Satz, den ich dazu sagen will, anfangen, nur weil jemand ein paar krasse Stats auf Tracker hat, die Leute nicht am Turnier teilnehmen zu lassen, dann würden wir ja auf Zuruf dafür sorgen, dass Leute nicht mitspielen können. Und da heißt es immer, und das muss auch immer gelten, in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Und ein guter Tracker, gute Stats, ein krasser Climb im Ranked, das sind alles keine Beweise, das sind alles Indizien. Das sind Hinweise, die mal dafür sorgen, dass jemand genauer nachguckt. Aber die einzigen, die genauer nachgucken können und auch sollten, ist der Spielentwickler selbst, das ist Riot und das machen die auch. Und dieses Vertrauen, das wir da aufgebaut haben in den letzten Jahren zu Riot Vanguard, das ist immer noch da. Ihr merkt es, dieser Spieler ist schnell gebannt worden und darüber sollten wir froh sein. Aber was uns überhaupt nicht weiterhilft, ist, wenn wir anfangen würden, auf Zuruf Spieler vom Spielbetrieb auszuschließen. Weil das würde nur zu unnötigen Witch Hunts führen, die dann wiederum das Vertrauen in die gesamte Szene kaputt machen. Ne? Weil dann die Leute, die mit großer Reichweite arbeiten und diese Sachen aussprechen, natürlich mehr Gewicht auf einmal mitbringen als andere Leute, die sich vielleicht um Beweise gekümmert haben. Und das ist ein Stadium, in dem wir auf jeden Fall nicht kommen möchten. Und zumindest aus meiner Perspektive, ne? Da spreche ich jetzt nicht als Liga. Okay, ich habe versucht, es so ruhig wie möglich euch näher zu bringen. Dieses Thema Cheating, Anti-Cheat, wie man damit umgeht, ist extrem vielschichtig und extrem komplex. Und wenn ihr euch öffentlich zu sowas äußert, dann seid euch auch immer darüber im Klaren, dass Leute eine andere Meinung haben werden, eine härtere Meinung haben werden und so. Hört euch diese Meinung ruhig an, kommt ins Gespräch. Und mein Tipp für sowas, wenn man ins Gespräch kommt, am besten immer privat, immer ein Vier-Augen-Gespräch. Das ist ein sehr viel besserer Raum, um zu wachsen, um andere Meinungen auch anzunehmen, als in der Öffentlichkeit. So, das ist jetzt doch ein bisschen deeper geworden, als ich dachte. Ich hoffe, ihr seid wieder up to date, was das Drama in Dach angeht, was den Aufstieg in Dach angeht. Glückwunsch nochmal an Norik zum Aufstieg in die Hanse Merkur Challengers Dach. Ihr hört mich nächste Woche wieder, wenn es weitergeht, wenn die nächste Folge NDV Podcast kommt mit dem Was in Dach abgeht. Da müssen nämlich noch ein paar Roster announced werden in den Hanse Merkur Challengers Dach. Und in diesem Sinne gebe ich ab in die Tipps für Tryhards.
Try this.
Job done. Oh my God.
Nice. Tipps. Wow.
Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um Ascent und ja, da ist jetzt diese neue Wand da, wo man an sich jetzt nicht mehr durchschießen kann, aber es ist jetzt durch diese neue Konstruktion an der Wand, ist da jetzt so ein neuer Haken oder ich weiß nicht, so eine Schraube oder irgendwas, ja, was so übersteht. Und da kann man hervorragend und relativ einfach mit einem kleinen Line-Up ein Killjoy-Molly drauf platzieren. Und der löst dann auch so aus als Verteidiger, dass man den Orb auch verteidigen kann, weil der durch die Wand geht, der Molly, ja, und alle erwischt, die versuchen, den Orb zu holen. Und wenn das nicht passiert zum Beispiel, kann man den Molly immer noch sehr gut verwenden, um Lane dicht zu machen. Da kann man dann einen anderen bei Boat, kann man dann da noch einen anderen Molly hinsetzen, der so ein Standard-Molly ist. Und super stark, super flexibel und einfach ein gutes neues Ding, solltet ihr euch mal anschauen im Video. Nice. So, liebe Leute, das war es diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Wenn ihr was, eine Meinung zu Whaley habt oder den neuen Agent Chains, kommt auch gerne mal in den Discord. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche und immer schön vorsichtig pieken und tschüss und auf Wiedersehen.
Macht's gut, tschüss.